Weil ich weiß ja schon, wie das Leben da unten sozusagen aussieht. Ja. Ich war sogar zu blöd, mich arbeitslos zu melden.
Nein.
Ja, dann sitzt du halt so 3 Monate, hast kein Geld, sitzt da in Berlin. Und es war wirklich dann so, ja okay, also ich kann noch nicht mal ins Kino gehen oder nachmittags mir einen Kaffee holen, weil meine Miete ist halt so hoch. Und so, dann merkst du halt mal so, okay, ich halte es sogar aus, 3 Monate nur bei Netto Lebensmittel kaufen zu können und sonst nichts im Leben zu haben. Und trotzdem kann ich leben und diesen Druck aushalten. Und das war für mich dann immer danach die Baseline.
Willkommen beim Tell Your Story Podcast. Hier geht's nicht um Lebensläufe, sondern die Menschen, die Gestalter, die Macher, die Macherinnen und was die eigentlich so bewegt und was die tun. Und mein heutiger Gast ist Patrick Schnitzler. Ich freue mich super, dass du da bist, lieber Patrick.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, was kann man über Patrick sagen? So ein kleines Intro mache ich ja schon über dich. Gründer von Klima und so. Gibt auch Patrick und so. Content Creator.
Mhm.
Und du hast dich mal sehr bewusst aus einem eigentlich vermeintlich, was ist sicher, aus einem sicheren System, zumindest aus einem gesellschaftlichen Rahmen als sicher bezeichnet, rausbewegt, was Eigenes gemacht und da vor allem ganz arg Haltung bewiesen. Da werden wir heute drüber sprechen, um das zu verstehen, was dich da antreibt. Und Patrick, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, bin gespannt.
Was wir hier im Podcast immer machen, ist so eine kleine, ja, so eine Wortpaar, wie so ein Fragenhagel. Da kannst du nicht richtig falsch liegen, also es ist völlig entspannt. Aber es hilft vielleicht ein bisschen für die Zuhörer, die Zuhörerinnen, dich aus einem vielleicht schon mal ein bisschen kennenzulernen, was ist denn so der Patrick für ein Mensch? Eine ganz einfache Frage, die könnte ich jetzt wahrscheinlich jetzt selber beantworten, weil wir hatten gerade einen. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Wenn du jetzt Tee gesagt hast, wäre ich ganz verwirrt geworden.
Bringt schlechter Einstand.
Stadt oder Natur?
Stadt.
Sicherheit oder Freiheit?
Freiheit.
Das finde ich sehr spannend. Siehst du dich als Content Creator? Und jetzt wird es fast komisch. Oder Unternehmer? Ist dann oder?
Das ist, glaube ich, sehr schwierig zu sagen, was jetzt was ist. Mhm. Ich glaube, man wechselt da immer wieder die paar Schuhe, die man trägt. Aber das ist, glaube ich, so auch das sehr Interessante. Also zwischen Unternehmer, zwischen Content Creator, zwischen Kreativer, zwischen random Projekte einfach aus Interesse machen. Ich glaube, am Ende wäre das Allgemeine zu sagen, man folgt irgendwie seiner Leidenschaft und seinem Interesse. Und schön. Mal als Unternehmer und mal als Content Creator oder mal als Kreativer.
Ja, da werden wir gleich drüber, da gehen wir ein bisschen rein tiefer.
Das gibt viel Material.
Da hilft es schon, ja, es gibt sehr viel Material. Muss ich mich gerade zurückhalten, dass ich jetzt... Think like an athlete oder think like a founder?
Think like an athlete.
Plan oder Neugier?
Neugier.
Und die letzte Frage, Wirkung oder Erfolg?
Wirkung.
Allerletzte Frage eigentlich ist die, hast du unseren Podcast schon abonniert?
Ich glaube nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sehr wenig Podcasts abonniert habe. Ich bin so ein Folgenhörer. Ja.
Also für alle, die unseren Podcast noch nicht abonniert haben, wir uns super freuen, wenn ihr das tut. Super spannende Menschen heute. Patrick, guckt mal rein. Immer wieder toll zu sehen. Es sind Vorbilder. Wirklich lohnt sich total da reinzuhören, weil es geht um die Menschen dahinter. Also wir freuen uns über jeden Klick, jedes Abonnement. Vielen Dank. Im Podcast reden wir genau, da hast du jetzt schon eigentlich in den ersten Fragenhagel ein bisschen drauf geantwortet. Es geht uns total darum, noch mehr an das Why zu kommen. Du kennst bestimmt den Simon Sinek Talk, diesen ganz berühmten TED Talk vom Golden Circle, Why, How, What. Weil es darum eigentlich geht, ne? Warum machen Menschen oder auch Unternehmen Dinge und wie und was. Kurz Beispiel, was uns so bei Lex wäre, unser Why ist, wir wollen Unternehmertum einfach machen.
Mhm.
Und im How sind es zwei Seiten der Medaille eigentlich. Einerseits durch unsere Lösungen. Da können aber nur die Kunden euch sagen, es ist gut, schlecht. Die andere Seite ist das auch, was der Podcast heute hier darstellt, nämlich mit Tell Your Story, den Unternehmer, Unternehmen eine Bühne geben, die vielleicht nicht immer gesehen werden. Jetzt bist du ein bisschen schon bekannter, du hast schon Bühnen, aber das suchen wir genau diese Vorbilder, damit es in Deutschland wieder mehr gegründet wird, dass die Leute Lust kriegen auf Selbstständigkeit und nicht Angst davor. Darum geht es uns eigentlich. Und wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen, nicht so an den Patrick denke, das kannst du natürlich viel besser sein. Was ist denn, hast du so ein Warum?
Mhm.
Also gibt es dieses Why hinter Patrick als Mensch, warum du die Dinge tust, die du tust? Gar nicht so stark auch nur, was du tust, sondern was dich persönlich antreibt.
Ja, also das gibt's schon inzwischen, aber das gab es auch eine ganze lange Zeit nicht. Und ich glaube, das ist immer schwierig, wenn ich mich zurückversetze in die Zeit, wo ich das nicht hatte, war das sehr schwierig, darüber zu sprechen, darüber nachzudenken, weil wenn man keine Antwort darauf findet und alle sagen immer, du musst ein Warum haben, dann ist es irgendwie, dann kreiert das so eine Leere und man fragt sich so, bin ich das Problem oder habe ich es noch nicht gefunden? Was muss ich jetzt tun, wie so eine Checklist, um das irgendwie zu finden? Aber inzwischen würde ich sagen, ist es auf jeden Fall da. Und das macht sehr viel einfacher, weil du immer wieder zu dieser einen Erkenntnis oder zu dieser einen Frage zurückgehen kannst und sagen kannst, bringt mich das näher zu diesem Warum oder ist es was, was mich vielleicht sogar davon abhält, andere Dinge zu tun, die mich näher an das Warum bringen.
Was wäre denn der Satz? Gibt's halt so einen ganzen Satz da für dich oder hast du das, ja. Kannst du das beschreiben noch ein bisschen, was es wirklich ist?
Ja, ich bin so ein sehr visueller Mensch und ich hatte mal so ein Coaching, wo wir so eine geführte Meditation gemacht haben und da war die Übung, dass man hinter so einem Vorhang steht und dann wurde man, also durch diese geführte Meditation, in so ein Szenario gebracht. Und das Szenario war, du sitzt auf deiner Veranda, du bist steinalt, die Menschen kommen nochmal, um dein Leben zu feiern und die geben dir alle wie so Geburtstagskarten. Mhm. Und du öffnest so eine Karte nach der anderen von Menschen, die du dir vorstellst, die in deinem Leben waren, die jetzt zu dir kommen und dir diese Karte geben. Und was steht in der Karte? Und dann war das in dem Moment irgendwie voll klar. Und das war noch eher am Anfang der Journey, also von meiner Gründung und von der Selbstständigkeit, da habe ich noch nicht groß Content gemacht. Und es war dieser Moment von, okay, da kommen Menschen in mein Leben und sagen, hey, danke, dass du mir gezeigt hast, dass einfach Dinge zu tun, Dinge zu wagen, sich für Dinge einzusetzen, halt sich irgendwann lohnt. Mhm. Und nicht einfach man dieser Ohnmacht sozusagen ja sich hingibt oder einfach dieser Sicherheit sich hingibt, sondern wirklich das macht, wo man Bock drauf hat und das verändert, was man verändert sehen möchte in der Welt. Und das wurde für mich irgendwie so dieses Warum. Und das kann ich jetzt, keine Ahnung, sehr geil abbilden in meinem Unternehmen oder in dem Content, den ich mache. Und das mit verschiedenen Facetten, aber immer wieder dieses, okay, befähigtes Menschen zu sagen, dann gehe ich halt jetzt diesen Schritt, weil, keine Ahnung, Patrick hat mir gezeigt, es lohnt sich auf eine Art. Und dieses Lohnen, das muss jeder selber finden, was das für ihn bedeutet. Aber dafür möchte ich eigentlich inspirieren, ja.
Stark. Hast du das dann heute noch, als dass du dieses wunderschöne Bild jetzt gerade bezeichnet hast, also gerade selber im Kopf auf der Veranda sitzen? Also kommen da heute noch Leute vorbei und geben dir einen Zettel in deiner Vorstellungskraft?
Also es ist wirklich schon so, dass man an gewissen, ich sag mal, Weggabelungen denke ich schon wieder an dieses Bild zurück. Und es gibt auch andere Bilder, die ich im Teil dieses Coachings oder auch sonst in meinem Leben irgendwie so genutzt habe und festgestellt habe, hey, die haben mir voll geholfen, dann eine Entscheidung zu treffen, ob ich den linken oder den rechten Weg gehe sozusagen, wenn sich diese Weggabelungen auftun. Und wenn man, glaube ich, einmal diese fixen Bilder im Kopf hat, dann ist es immer sehr, für mich zumindest, sehr wirkungsvoll, da zurückzugehen und zu sagen, hey, wie habe ich eigentlich damals entschieden, basierend auf welchem sozusagen Bild von mir selber oder auf welcher mentalen Vorstellung? Und das ist immer wieder da und das kommt auch immer so alle halbe Jahr oder so dann mal wieder. Und auch wenn ich gerade davon erzähle, habe ich das im Kopf und
können wir vorstellen, sie haben gerade viel im Kopf, also mich
tut jetzt auch. Ich merke gerade so selber, das lädt mich dann auch irgendwie so auf und dann berührt mich das nochmal auf eine andere Art, als wenn ich jetzt so, keine Ahnung, mit dir einfach über, weiß ich nicht, Politik diskutieren würde. Da habe ich jetzt dann nicht so die Emotionen, wie ich sie gerade spüre, weil ich auch selber in dem Bild bin.
Ja, das ist stark. Und was bei dir spannend ist, und da will ich gerne drüber sprechen, du hast im Intro schon, du kommst ja aus der vermeintlichen Sicherheit, also irgendwie so Job und dann sind wir alle in irgendwie, sagen wir mal, sozialisiert aufgewachsen, unterschiedlich. Eltern, die drumherum gucken, sagen, Mensch, Junge,
mach was Vernünftiges.
Ja, das ist ja immer noch, ich kenne das auch noch, vielleicht ist es heute anders bei jüngeren Menschen nochmal, also du bist ja jünger, aber wie war denn das? Ich meine, gab es da so ein Tipping Point, ein Erlebnis ähnlich oder warum kommt so ein Punkt und du sagst, nee, das ist es irgendwie nicht? Gibt es da einen Anstoß? Wie ist das passiert? Waren es andere Menschen, die dich beeinflusst haben oder die dir... Die vielleicht dir die Veranda-Geschichte, wie auch immer, wissen sowas, wie passiert das? Weil es ist ja nicht, meistens nicht unbedingt der klassische Weg, dass man dann so ein Haltungsthema kommt und mit deinem Weih eigentlich Menschen Dinge zu zeigen, dass man sich verändern kann, dass man seinen Weg gehen soll, ist ja jetzt nicht so der super Alltag, kenne ich nicht so oft.
Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ne? So, keine Ahnung, als ich Abi gemacht habe, war mein erster Plan, war irgendwie zur Polizei oder zum BKA zu gehen. Also wenn ich mir vorstelle, dass es wäre passiert, ich will nicht wissen, was für ein Mensch ich jetzt wäre. Ja? Mhm. Also vielleicht wäre ich auch ultra unglücklich oder ich hätte nie erfahren, wie mein Leben heute auch hätte aussehen können. Ne? Ja. Also das ist natürlich eine Reihe von Entscheidungen. Die Menschen wollen immer hören, es gab diesen einen Punkt und da ist mir klar geworden und jetzt habe ich mein Leben umgestellt. Aber das passiert ja nicht. Mhm. Sondern du gehst irgendwie von der Schule, du gehst irgendwie an die Uni oder machst deine Ausbildung. Dann stellst du fest, ja, ist irgendwie voll interessant. Dann kommst du aber in diese Wirklichkeit des operativen Doings in einer, keine Ahnung, Unternehmensberatung war ich. Ne? Und dann gehst du mit der Erwartung rein von, okay, ich reise rum, ich trage Anzüge, ich bin angesehen. Meine Eltern können erzählen bei ihren Freunden, ja, der verdient jetzt Geld und der ist Unternehmensberater. Und die haben Bilder im Kopf und alle sind irgendwie happy. Und du bist dann so da und denkst so nach 3 Monaten in meinem ersten Praktikum, okay, das ist eigentlich Wirtschaftsmilitär, ja, weil es gibt klare Hierarchien. Ja. Und wenn ich nicht die nächsten 2 Jahre diese Hürden nehme, habe ich hier gar nichts zu melden.
Ja.
Eher im Gegenteil, dann fliege ich halt sogar noch raus. Und Freiheiten, bah, null. Ja, also hier, das ist zu arbeiten, das ist das Projekt, das ist die Deadline. Hast eine Idee, ja, cool, aber wir machen das so, weil in der Steerco will der Projektleiter von dem Kunden das so haben.
I don't know.
Ja?
Ja,
so. Ja. Und das hat sich so voll gefangen angefühlt. Und auf einmal ist wie so eine Blase, so puff, okay, Unternehmensberatung ist es nicht.
Ja.
Was man immer so gesehen hat. Ne? Und dann kommt natürlich eins zum anderen, dass man irgendwie also nächste Hypothese für mich war dann, okay, dann muss ich halt in ein Startup gehen, da habe ich Freiheit, da lerne ich schnell. Und dann ist man in den ersten 1, 2 Startups, die scheitern. Das sind dann aber nicht die Startups, ne, wo man dann, keine Ahnung, mit dem Unternehmen wächst. Ja. Ich war jetzt nicht irgendwie 3. Mitarbeiter bei Flink und deswegen auf einmal super erfolgreich und es war easy, danach einen Job zu finden, sondern die Realität ist ja, dass die meisten irgendwie in Early-Stage-Startups sind und dann scheitern die und keiner hört davon, jemals.
Ja. Ne? Dann ist Scheitern auch nicht so toll, oder, in dem Moment? Oder wie ist das? Ist das alles wie für dich Lernen, Frustration? Oder?
Es ist natürlich total nervig, ja, weil du siehst natürlich selber auch immer die Stories und denkst, kann ich nicht auch einfach einer von denen sein, der irgendwie, keine Ahnung, 15. Mitarbeiter bei Zalando ist und per Default dann reich wird? So. Warum sind das immer die anderen? Warum nicht ich? Ja? Und du scheiterst dann irgendwie so, also ich fand das so interessant, weil irgendwann lernt man dann das Ganze in Perspektive zu setzen und dann hört man so von Fail Forward, ja, also so Scheiter nach vorne. Und am Ende ist mir das passiert und habe ich das irgendwie aus Versehen gemacht. Ja, du gehst hin, hast eine Hypothese, sagst, okay, dann gehe ich jetzt halt als erster Mitarbeiter in irgendein Startup.
Ja.
So, Company Pleite, was dann? Ja, ich war sogar zu blöd, mich arbeitslos zu melden.
Nein.
Ja, dann sitzt du halt so 3 Monate, hast kein Geld, sitzt da in Berlin und es war wirklich dann so, ja, okay, also ich kann noch nicht mal ins Kino gehen oder nachmittags mir einen Kaffee holen, weil meine Miete ist halt so hoch und so, dann merkst du halt mal so, okay, das ist die Bottomline.
Ja.
Also ich halte es sogar aus, 3 Monate nur bei Netto Lebensmittel kaufen zu können und sonst nichts im Leben zu haben und trotzdem kann ich leben und diesen Druck aushalten. Und das war für mich dann immer danach die Baseline, die mir dann die Freiheit gegeben hat zu sagen, ich kann da Risiken eingehen, die andere vielleicht gar nicht eingehen können, weil ich weiß ja schon, wie das Leben da unten, also es ist immer noch privilegiert, aber da unten sozusagen aussieht.
Ja.
Und dann habe ich weiter hochriskante Jobs genommen. Also
weil du es nicht mehr als Risiko eigentlich empfunden
hast. Genau, weil es war so, Digga, ich war da und es ändert sich ja nichts. Okay, gehe ich halt 3 Monate keinen Kaffee trinken.
Ja.
Aber wenn mir das einen Weg ermöglicht, der mich eher zu Glück bringt als Unternehmensberatung, das machen, was andere von mir wollen, dann ist doch geil.
Du hast schon Glück gespürt auch in dem Moment. Können wir uns auch sagen, je nachdem du aufgewachsen bist oder sagst, Mist, wäre ich doch bei der Beratungsfirma und hätte mir den Anzug angeschmissen.
Ja, also natürlich.
Da könnte ich jetzt, keine Ahnung, gerade Urlaubsplan. Jetzt gucke ich eigentlich, ob ich gerade einen Sonderangebot im Netto finde, um dem Beispiel zu bleiben.
Ja.
Das hatte ich nicht, unglücklich hatte ich es nicht gemacht, weil das ist ja oft.
Rückblickend würde ich sagen, nee, also das definiert nicht die Lebenszufriedenheit.
Ja.
In dem Moment ist es natürlich beschissen, in Teilen. Ne? Aber mit ein bisschen Weitsicht und auch Rückblick ist das eigentlich, also ist ja trotzdem ein cooles Leben.
Ja.
Ich habe trotzdem in Berlin gewohnt. Ich habe trotzdem irgendwie, also mein Gym-Abo habe ich mir noch leisten können. Das war so, okay, das will ich, ja. Aber dann hat man halt mal, also wirklich Spotify und Netflix gecancelt, weil man sagt, okay, die 30 Euro im Monat, die helfen.
Ja.
Und das aber rückblickend, das ist das Absurde. Kennst du das, wenn Leute so von ihrer schlimmsten Zeit eigentlich rückblickend sagen, das war geil? Weil das habe ich manchmal auch.
Nein, das habe ich ganz, also total kenne ich das, weil ich glaube, das ist was Menschliches und gar nicht so schlecht, weil es ist so, das verblasst und das Blitziger bleibt eher das Gute und ist auch gut so, sonst wird mir frustriert nur noch, also auch wenn ich, da kann ich Schule nehmen oder sonst was, ich denke an die lustigen Sachen und nicht so an das Schlimme, so, oder, aber gut, ich finde es auch in einem, ich kenne es noch von Fotoalben, wo die Bilder verblassen. In der digitalen Welt verblasst ja nichts. Das ist so, deswegen weiß ich gar nicht, wie das heute ist, oder, also das ist, aber das kenne ich sehr, sehr gut.
Ich finde das bei Erfahrungen, finde ich das voll spannend, weil, also du hast natürlich diesen Effekt, dass irgendwie unser Gehirn gut darin ist, das Schlechte zu vergessen, das Gute hervorzuheben, weil was wären wir für Menschen, wenn wir das Negative genauso erinnern würden wie das Positive.
Ja.
Aber so auf schwierige Zeiten und Struggles zurückzublicken, die in der Regel ja auch dann irgendwie so charakterbildend sind, finde ich eigentlich super interessant, weil du merkst es in dem Moment nicht, aber rückblickend kannst du häufig daraus schließen, okay, da habe ich irgendwie mich, keine Ahnung, angepasst oder mein Charakter hat sich verformt was dann das, was danach passiert ist, es möglich gemacht hat.
Total.
Und das finde ich krass, weil dann merkst du so, okay, es sind eigentlich so Zyklen, die du durchläufst. Ne? Also um die Frage nochmal, das ist eine sehr lange Antwort, ne? Aber um die Frage nochmal so am Ende zu beantworten ist, du merkst halt so, okay, Startup-Job geht nicht, ja. Dann bin ich während Covid, weil ich dann mal die Sicherheit wollte und einmal diese Corporate Experience und die habe ich noch nicht erfahren, bin ich zu Zalando gegangen, habe dann da auch gemerkt.
Wie groß war da Zalando schon?
Groß.
Groß schon.
Okay. Also das war halt Peak Covid und dann habe ich so eine ganz verrückte Rolle gehabt, dass ich der Special Task Force Manager für alle Covid-related Topics war. Was super viel Verantwortung war.
War das dein Titel auch?
Nee, aber ich war einfach so, ich war so Special Project Manager.
Okay.
Und auf einmal bist du halt in so einem 11.000 Mitarbeiter-Konzern verantwortlich und reportend in den Senior Vice President. Mhm. So klappen die Tests, wann passieren die Impfungen, 5.000 Impftermine organisieren, mit dem Softwareanbieter sprechen, der das dann on-premise auf Zalando-Office-Boden dann auch durchführt und so weiter und so fort. Und ich war auf einmal so, okay, krass, voll viel Verantwortung. Und es ist eigentlich voll der Erfolg und ich spüre so, dass ich durch die Impfungen, die ich mit organisiert habe, was verändere in den Leben der Menschen. Mhm. Und dann war es aber so, ja, aber irgendwie, das reicht noch nicht. Und dann merkst du halt jedes Mal so, okay, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Und ich glaube, es ist voll wichtig, nicht aufzugeben, neue Hypothesen aufzustellen, was denn halt funktionieren kann. Weil ich glaube, das ist am Ende der Unterschied. Diese Leidensfähigkeit, wie oft bin ich bereit, in den Augen anderer zu scheitern, um nicht dann zu sagen, okay, dann setze ich mich jetzt hier hin bei Zalando, es gibt eine klare Karriere, es gibt klare Ziele, man spielt so ein bisschen, dass man eigentlich voll viel Freiheit hat, also es ist jetzt nicht so krass wie in einer Unternehmensberatung, aber es ist ein Konzern.
Ja,
also da gibt jemand das Ziel vor und dann hast du da hinzuarbeiten. Ja. Und man hätte sich auch einfach hingeben können, alle wären zufrieden gewesen, meine Eltern wären happy gewesen, mein Konto wäre happy gewesen und dann sagst du so, also das kann es nicht sein.
Also du beschreibst eigentlich gerade sehr schön, finde ich. Was du beschreibst, in meiner Welt ist das Lernen. Hm. Klingt jetzt ein bisschen flach vielleicht, aber das ist genau dieses immer wieder irgendwo vielleicht auch mal stolpern. Sag mal, wenn jetzt an meine Tochter denkt, da wurde es noch bewusst, als kleines Kind, wenn die anfängt, lernen zu laufen, die sagt ja auch nicht, ich bin es dreimal hingefallen, dann lasse ich halt den Scheiß.
Ja, also stell dir vor,
da wird sie nicht laufen. Also da wird es wieder so plakativ und was du beschreibst, genau dieses immer wieder ein Stück schlauer werden, vielleicht auch das Negative ein bisschen vergessen, sagen, was hat mir das jetzt auch wieder gebracht?
Ja.
Und was du auch gerade oft gesagt hast, ist mit, oder vielleicht habe ich es nur so wahrgenommen, weil ich das auch mal bei mir selber auch mal bemerkt, was sagt denn das Umfeld? Das sind gar nicht, was sagt denn ich als Patrick, sondern die Eltern sind glücklich, mein Konto ist glücklich und alles ist glücklich, nur vielleicht ich dann gar nicht oder mache gar nicht, was ich will, sondern erfüllt irgendwo Erwartungen.
Ja.
War das auch so? Also hattest du viel Erwartung um dich rum?
Ja.
Freunde, Freundinnen, Eltern, Familie so? Also haben die da reagiert, als du gesagt hast, ich lebe jetzt alles gekündigt, Netto ist mein Essensgeber und mein Luxus ist gerade das Gym.
Ja.
Weil als Eltern jetzt, also ich sehe das auch ein bisschen anders jetzt, bin ich nur ehrlich, als Papa, man macht sich dann Sorgen, obwohl man ja weiß, das Wichtigste ist doch, dass das Kind glücklich ist.
Ja.
Das klingt jetzt wieder so ein bisschen poetisch, was ist doch so.
Ja.
Und dann kommt so ein Schutzinstinkt, dann macht man sich Sorgen. Ja, was macht denn der Junge jetzt? Ja. So, um Gottes Willen, der muss doch mal, irgendwann sind wir auch nicht mehr da. Und hattest du all dieses gespürt, erlebt und einen Druck auch damit gehabt?
Also ich bin super dankbar. Meine Eltern haben mich immer in allem supported. Aber trotzdem spürst du natürlich durch, ich sag mal, Mikrokommunikation, irgendwie, ganz einfaches Beispiel, wenn man irgendwie wenn meine Eltern irgendwo andere Menschen getroffen haben und dann kriege ich irgendwie mit, dass andere meine Eltern fragen, was ich gerade mache, dann ist das gar nicht das Problem meiner Eltern oder dass sie mich nicht supporten oder dass sie eine große Unsicherheit über mein Leben spüren, sondern kriegt man so mit, okay, das ist irgendwie ein Thema und die Kinder der anderen Eltern, die haben so den sicheren Job und den sicheren Weg gewählt und die fragen dann so, aber eigentlich fragen sie nicht, sondern sie drücken ihre eigene Unsicherheit aus, indem sie meine Eltern fragen.
Ja.
Und dann strahlt es natürlich so ab und irgendwann fragt man sich, okay, jetzt ist man in einem gewissen Alter, also ich bin jetzt auch nicht von der Uni gegangen, habe mit 22 Jahren dann irgendwie gegründet und war das Genie oder so, sondern du bist halt, ich hatte 6 Jobs in 4 Jahren in Berlin. Da kommt halt keiner und klopft dir auf die Schulter und sagt, ey, echt mutig, wie du eine Hypothese nach der anderen in deinem Leben testest. Sondern sagen die Leute, also wie lange willst du das noch machen?
Da kommt man zum Punkt.
Und das spürt man natürlich schon. Und irgendwann fragt man sich ja dann natürlich auch, wenn sozusagen alle irgendwie weiterkommen, alle kriegen die ersten Beförderungen, dann gibt es so dieses du kannst dir ungefähr dann ausrechnen, vorstellen oder Freunde sagen es dir, was sie verdienen und was man selber verdient. Mhm. Und dann gibt es natürlich diese Gedanken und ich glaube, es ist voll wichtig und es ist auch irgendwann eine Fähigkeit und ein Skill, da bei sich selber zu bleiben und zu sagen, kann ich das eigentlich ausblenden und mehr über diesen Gedanken kommen, was macht mich eigentlich glücklich und wo finde ich auch dann eben die Erfüllung zu sagen, okay, da bin ich bereit für zu leiden sozusagen. Weil am Ende leiden wir so oder so. Also Arbeit ist nicht immer geil, Privatleben ist nicht immer geil. Die Frage ist, glaube ich, für was willst du leiden und für was willst du Stress haben und dich anstrengen müssen? Und ich hatte nicht Bock, mich für andere anzustrengen, in dem Sinne jetzt, ja? Dass ich sage, ja okay, ich join jetzt irgendwie so ein Zalando und mache da jetzt Karriere und hab da so die Karotte vor der Nase und so, weil, ja.
Ich nenne es mal, Leiden ist auch, das war schon ein toughes Wort. Ich nehme ja so Ausdauer, nenne ich es immer lieber. Zum Beispiel, wenn ich so drüber nachdenke jetzt gerade. Aber klar, es gibt immer einen Teil, und das hast du ja schön gesagt, finde ich, man hat immer so ein kleines Yin-Yang zwischen privat, und ich rede jetzt nicht von Word, Life, wenn es die ganze Buzzword so, sondern wenn jetzt mal privat nicht gut läuft, dann ist Job erstmal gar nicht mal so wichtig plötzlich, aber der kommt auch ins Schwingen und auch umgekehrt. Wenn du im Job unglücklich bist, das wird auch jeder wahrscheinlich kennen, und es ist egal, ob es angestellt, selbstständig oder was immer man tut, dann wirkt es natürlich auch aufs Privatleben aus. Und wenn da eine Balance finden und dann ist ja das nächste Spiel ja eigentlich, ich weiß nicht, hast du das auch so erlebt? Ich habe das auch mit Mitarbeiterinnen, ich sage immer, so ein Kuchen und da gibt es Stücke. Mhm. Und mal ist ein Stück von mir aus Gehalt, dann ist das Stück plötzlich Familie und die Stücke verschieben sich, da kommt mal ein neues hinzu, vielleicht kommen Kinder, zack, ist ein Riesenstück da. Und es ist immer so im Fluss, ist ja auch nicht dieses eine. Also das, was einem früher vielleicht nicht nur schlimm fand, dass man gelitten hat, um bei deinem Wörter zu bleiben, ist jetzt vielleicht so, das gucke ich gar nicht hin, interessiert mich gar nicht mehr, also macht doch nichts. Ja. Hast du das auch? Also wenn du so schaust mit den ganzen Stationen, dass es eine Unterschiedlichkeit gibt von dem, was du vielleicht früher als Leiden hattest oder auch das, was dich vielleicht auch glücklich gemacht hat?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, man unterschätzt als Mensch immer die Fähigkeit, dass man ja nicht nur, keine Ahnung, ins Gym geht und der Bizeps wächst, sondern du hast ja auch so eine Resilienz, in der du quasi mental in der Lage bist, größeren Druck auszuhalten, dich schneller zu erholen, wenn es mal beschissen gelaufen ist, wenn du gescheitert bist, also was andere Scheitern nennen und so weiter und so fort. Ne? Und ich glaube, dass einfach linear nach vorne zu denken, ist ein Riesenfehler.
Ja.
Weil wenn ich überlege, was ich alleine in den letzten knapp über 3 Jahren seit der Gründung gelernt habe, wie oft ich auf die Fresse geflogen bin, wie oft man aufstehen musste, welche Skills man lernen musste, weil man sich nicht leisten konnte, einen Experten dafür einzukaufen. Also all diese ganzen Sachen. Ne, das ist alles mega beschissen in dem Moment. Aber wenn ich dann halt jetzt hier mit dir sitze und darüber erzählen könnte, was die letzten 3 Jahre alles passiert ist und wie das dazu beigetragen hat, dass ich resilienter wurde, dass ich mehr Skills habe und so weiter und so fort, dann könnten wir wahrscheinlich eine ganze Staffel aufnehmen.
Ja.
Und das ist eigentlich das Geile.
Aber dann kannst du kurz vielleicht mal erzählen, was du vorher gesagt hast, das ist ja kein einmaliger Moment, wo du sagst, so, und jetzt gehe ich selber in die Gründung, jetzt das mache ich Klima und so und alles, was du da unternimmst, gestaltest. Und hat zuvor gesagt, eben auch in den Hierarchien, ich richtig verstanden habe, man kann gar nicht so gestalten, weil man ja nur ein kleines Zahnrädchen ist, zumindest in deinem Lebensspektrum, wo du hin willst. Weil ich hatte, als ich sagte es deswegen, ich hatte mal so einen Moment, es war kein schöner, weil eine gute Freundin verstorben ist. Da gibt es dann schon mal diesen Tipping Point, doofes Begriff jetzt dafür, aber wo man plötzlich so die Lebensfragen doch schon sehr groß werden.
Ja,
warum bin ich, wohin will ich hin und macht das überhaupt alles Sinn?
Ja.
Egal. Und das hast du nicht, du bist ja so, hast gesagt, du bist so Stück für Stück näher dem gekommen.
Ja.
Und dann kam mir der Moment, dass du sagst, so, jetzt mache ich es. Kannst du da mal erzählen, wie das war?
Ich glaube, die darunter liegende Journey war immer die. Also wie kriege ich irgendwie ein Leben hin, wo ich gerne arbeite, wo ich das Gefühl habe, es gibt hier einen gewissen Sinn, für den ich arbeite. Das hatte ich schon seit der Uni. Aber dann habe ich halt das nicht gefunden und dann war ich halt bei Zalando und dann gab es wahrscheinlich diesen einen Tipping Point, wenn man es jetzt so bezeichnen möchte, wo im Sommer 21, als die große Ahrtal-Flut war, gab es halt noch auch eine große Überschwemmung, Luftlinie, einen Kilometer von meinem Elternhaus entfernt, wo mein Onkel noch gelebt hat, Erftstadt Blessen heißt das. Und da, also das war, das kann man sich nicht vorstellen. So, dann bist du halt bei Zalando, ich war in so einem Meetingraum, geh raus, Meeting vorbei, guck auf mein Handy, verpasste Anrufe von meinem Vater und dann habe ich halt zurückgerufen und wir haben so einen FaceTime-Call und er steht an der Brücke, wo ich sonst, keine Ahnung, 50 Mal drüber fahre mit dem Fahrrad und die Brücke ist kaum noch zu sehen, weil das Wasser alles überflutet hat. So. Mhm. Und dann stellst du halt schon irgendwie fest, dass innerhalb von, keine Ahnung, Sekunden sich das Leben von Menschen ändern kann und nicht nur irgendwo in Bangladesch, wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Schlammhügel zusammenbrechen und eine ganze Stadt überfluten, sondern dass das auch bei uns passieren kann, dass auch eine gute Freundin von jetzt auf gleich unglücklich sterben kann, eine Krankheit haben kann, etc. Ja. Und das war für mich schon so ein einschneidendes Erlebnis, wo man dann auch sich nochmal auf einem anderen Level hinterfragt, mit einer anderen Dringlichkeit. Mhm. Geht es jetzt eigentlich hier irgendwie um, ich will meine persönliche Selbsterfüllung finden? Und ich versuche mich irgendwie so in dem System, in den Erwartungen anderer dahin zu dribbeln? Oder muss man nicht einfach mal sagen, ey, also was machen wir eigentlich den ganzen Tag?
Ja.
Und auch mal mit einer anderen Dringlichkeit und vielleicht auch Klarheit und Aggressivität, ja, die gleichen Fragen noch extremer stellen. Und dann habe ich mich halt gefragt, so, was ist eigentlich mein Beitrag, um jetzt ein großes Problem unserer Menschheit zu lösen, Klimawandel.
Ja.
Und der war halt scheiße. So, also, keine Ahnung, ich habe bei Zalando gearbeitet. Brauchen wir jetzt nicht erklären, dass das nicht Teil der Lösung ist gerade. Ja. Ich habe mich nachmittags und abends über fehlende Klimapolitik aufgeregt. Meine Eltern hatten die Flut vor der Haustür. Und dann fragt man sich, ja, okay, also was jetzt? Dann habe ich nicht sofort Klima und so gegründet, aber dann entsteht natürlich was, wo ein Nährboden ist, wo dann irgendwie viel mehr drauf wachsen kann, wo man auch sagt, okay, fuck it, also keine Ahnung, jetzt mal, weiß nicht, 10.000 Euro in der Gründung zu verlieren, ist nichts im Vergleich zu es versucht zu haben, hier ein Problem, was die ganze Menschheit bewegt, in Teilen wenigstens zu lösen, zu versuchen. Ne?
Ja, das ist stark. Also, aber dann hast du ja auch diesen, da doch ein bisschen so diesen Moment, wo es dann so greifbar war. Also kann,
ja, genau, aber der
ist schönen Bildern, kann man sich vorstellen, ja. Und plötzlich so, das ist ja, auch wenn es hart ist, ist schon was anderes, wenn es weit weg passiert, wo man es doch nicht so gegriffen kriegt und plötzlich, oh, das ist ja hier, das ist ja, es ist nicht diese Klima irgendwas, sondern es plötzlich ist es da, wo es dein Heimatort oder auch dein, da wo du aufgewachsen bist, die Brücke habe ich selber auch gerade vor Augen, und dann denkst du, dieses ist vielleicht gleich weg.
Ja.
Und das ist ja gar nicht vorstellbar vorher. Also wenn es einer erzählt, so ein Schwachsinn wird ja nicht passieren hier. Und dann kommt man wahrscheinlich auf so ein Ideen, was zu machen. Und wie hast du das dann gestartet? Also wie bist du losgegangen? Ich meine, es ist ja immer so, das eine ist ja so der Antrieb, so jetzt mach ich, aber dann muss man es ja auch tun.
Ja.
Und wir sagen ja oft gerne bei Alex, also auch einfach machen, wir wissen aber, das ist nicht einfach zu machen.
Ja.
Wie bist du da vorgegangen? Was hat dir da geholfen? Wie hast du Entscheidungen getroffen? Also das ist, glaube ich, immer spannend auch für viele andere, die es vielleicht zu. Wie hat das denn gemacht dann auch? Also
es gibt keinen Masterplan.
Ja.
Ne? Also auch bei allem, egal ob Gründung, Content, also es gibt diese Masterpläne nicht. Es gibt niemanden, der da draußen sitzt, eine Schublade aufzieht und sagt, so, jetzt werde ich Content Creator und jetzt gründe ich einen Nachhaltigkeitsstar. Es passiert nicht. So, sondern alle Leute, die das irgendwie machen und später mehr oder weniger damit sichtbar oder erfolgreich sind, die haben angefangen mit gar keinem Plan. Und die waren einfach bereit, sich im Zweifel komplett zum Affen zu machen.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du das machst, dann bist du schon mal, dann hast du schon mal 95.
Wo hast du dich denn zum Affen gemacht? Aus der heutigen Perspektive hast du das gemacht?
Ja, wir haben angefangen, für Klima und so zu recherchieren. Also mit Klima und so, wir berechnen den CO2-Fußabdruck von Social-Media-Kampagnen. Warum? Weil wir einfach gemerkt haben, hey, wir wollen irgendwas in diesem Klimabereich tun, in der Nachhaltigkeit.
Und wie kam die Idee?
Na gut, durch meine Historie, durch die Dringlichkeit, durch auch das nach hinten Schieben der Prioritäten, durch den Angriffskrieg von Russland gegen Ukraine, durch damals war noch Covid, dann zum zweiten Mal ganz Berlin war infiziert. Und ich habe mich persönlich gefragt, so wie kriegen wir diese Prioritäten eigentlich wieder hin? Jetzt sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Ja? Also das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, aber so ist es halt gerade. Aber für mich war einfach ich war einfach auch sauer, dass dieses Thema, was unsere Zukunft sehr stark definieren wird, so hinten runterfällt. Und habe gedacht, okay, also ich kann nicht 8 Stunden am Tag irgendwie, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Fashion machen und dann hinten dieses Thema runterfallen lassen und mich dann in 30 Jahren darüber aufregen, dass es jetzt so gekommen ist. Sondern muss ich halt jetzt auch dann Dinge in die Hand nehmen.
Ja.
Und dann haben wir halt angefangen zu recherchieren, wie man, damals war so ein NFT-Hype.
Ja.
Man konnte diese, also für alle, die jetzt vielleicht zuhören und nicht so drin sind, so digitale Bilder, die einzigartig sind, kaufen. Und dann war das erste Mal durch den Hype, diese Artikel auch im Handelsblatt und so, wie viel Strom wird eigentlich verbraucht, dadurch, dass Leute Bilder hin und her schicken. Und dann kommt man natürlich von eins zum anderen und zum nächsten. Und dann war auf einmal die Frage, ey, okay, aber so eine Instagram-Story hat ja wahrscheinlich auch irgendeinen CO2-Fußabdruck. Wir haben angefangen zu recherchieren und dann kam raus, ja, es gibt eigentlich keinen, der sich darüber mal jemals richtig Gedanken gemacht hat. Und dann stehst du da, hast eigentlich gar keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung von Marketing gehabt, ich habe keine Ahnung von Nachhaltigkeit gehabt. Mhm. Ich konnte dir nicht mal sagen, wie die Regulatorik überhaupt ist, inwiefern Unternehmen CO2-Fußabdrücke messen müssen oder nicht und so weiter und so fort. Ich hatte gar keinen Plan und du fängst einfach an zu recherchieren, führst die ersten Gespräche, hab mal dann random Leute aus dem Social-Media-Kontext angeschrieben, hey, wir haben da eine Idee und so. Und dann fällst du again, ja, du fällst eigentlich so nach vorne und merkst so, ja, okay.
Das begleitet dich.
Genau, da hat jemand irgendwie was gefragt und das konnte ich gar nicht beantworten. Ja, dann recherchierst du das und wenn du das nächste Gespräch führst, kannst du das beantworten.
Und dann, aber das hatte ich ja dann voll gepackt. Das ist ja was, das ist ja Leidenschaft dann. Also das macht man ja dann, auch wenn man es vielleicht noch nicht kann, weil man dann bohrt man sich da so förmlich rein, oder?
Weil man daran glaubt, dass es das auf der Welt geben muss. So. Und ich glaube, wenn du nicht die Überzeugung hast, dass jetzt egal, ob du ein Unternehmen gründest oder ob du sagst, ich will eigentlich, keine Ahnung, Finanzcontent für junge Studierende machen, weil das ist wichtig, dass sie jetzt schon checken, wie Finanzmärkte funktionieren oder so. Wenn du nicht das Gefühl hast, das muss es in der Welt geben, ansonsten fehlt hier was und nicht diese absolut dumme, fast schon dumme Überzeugung hast, dann wird es halt schwer. Ne? Ja. Aber du findest die ja auch durch das Tun. Also man darf sich auch nicht hinsetzen und sagen, oh, ich warte jetzt, bis die Überzeugung über mich hereinbricht. Ja. Ne? Ja. Aber wenn du dann anfängst zu gehen und merkst, okay, Leute haben wenig Plan und du merkst, ich habe eigentlich auch nicht viel Plan, aber allein nur 10 Minuten recherchiert zu haben, macht mich schon zu Top 5% Experte in dem Bereich. Dann kannst du, merkst du halt.
Würden wir das nennen bei
uns. Du merkst halt so, okay, ich habe eigentlich auch nicht den kompletten Durchblick, aber es reicht schon, andere Menschen irgendwie zumindest auf so ein nächstes kleines Level zu bringen.
Ja.
Und dann machst du das immer weiter und an irgendeinem Punkt hast du dann vielleicht geilen Content live oder du hast ein Unternehmen, was für andere Unternehmen ein Problem löst, wo sie keine Zeit für haben, wo sie keine Ressourcen für haben. Und das beste Beispiel, vielleicht das noch als kleine Story so. Irgendwann kommst du an den Punkt, du musst ja ein Berechnungsmodell bauen. Also, keine Ahnung, das TikTok-Video hat 1 Million Aufrufe. Wie kriegen wir jetzt diese 1-Million-Zahl umgewandelt in Tonnen CO2?
Ja.
So, again, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert. Ich habe nie große Modelle gebaut. Ich barely Excel-Skills.
Ja.
Ja, also fast nicht. Ja. Ich kann Summen formeln. Mhm. Und dann sitzt du da und denkst, ja, shit, Digga, wir brauchen jetzt so ein Berechnungsmodell. Wie machen wir das? Und dann fängst du an, Leute anzuschreiben, die dir vielleicht helfen können. Und vielleicht hast du Glück, wie wir irgendwann, dass ein totaler Experte, der früher beim Fraunhofer-Institut genau sowas gemacht hat, gegenüber auf dem Flur im Büro sitzt.
Ach, was?
Und gehst rüber und klopfst und so, ne? Aber diese Zufälle entstehen nur, wenn du komplett naiv anfängst, einfach loszulaufen und zu sagen, okay, Berechnungsmodell ist ein Problem für Zukunftspatrick in 6 Monaten.
Ja.
Der wird da schon eine Lösung für finden. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass er erstmal, keine Ahnung, ein paar LinkedIn-DMs schreibt.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach das Ding. Du musst einfach einen Bauklotz auf den nächsten und nicht beim ersten Bauklotz dich schon fragen, oh, kriege ich den 6. überhaupt dann noch draufgestapelt? You're gonna figure out.
Ja, total dabei. Also das sagen die auch manche gern so, das ist so, am Anfang braucht es mal so ein bisschen Mut oder ein bisschen mehr, je nachdem, wie man gestrickt ist. Und dann geht es eigentlich nur noch um Ausdauer.
Ja.
Ausdauer kann mal sein, dass man sagt, okay, das Ding ist jetzt, das wird nichts mehr. Da könnte ich auch dazu sagen, man ist vielleicht, wo es vielleicht auch wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht, unabhängig der Leidenschaft, wenn Wirtschaftlichkeit notwendig ist. Aber weil ihr dann gestartet habt, ihr wart seid ihr so zweit gestartet.
Ja.
Wie war das da? Habt ihr euch da aufgeteilt? Weil dann ging ja so ein Unternehmertum los. Und du hast ja schon Erfahrung. Du hast vielleicht jetzt nicht die Urerfahrung dann gehabt, wie man so CO2-Berechnung macht, diese 3 Levels und Scopes, was man alles beachten muss und so weiter. Kennen wir ja schon auch von uns. Aber du hast ja schon gewusst, so ein bisschen unternehmerischer, aber ein bisschen ist gut, du hast ja schon unternehmerischer Erfahrung, vor allem verschiedene Perspektiven von Startups und so weiter.
Ja.
Habt ihr euch da von Anfang an gleich aufgeteilt? Also das ist ja, hast du den einen Teil gemacht, Partner was anderes?
Ja.
Wie musst du dir das vorstellen? Und wie ist das heute? Das wäre mal
spannend. Am Anfang haben wir beide alles gemacht. So, weil, wie gesagt, wir sind komplett bei null, also Scopes, ich habe einfach keine Ahnung, jetzt können wir lange darüber diskutieren. Aber am Anfang war ich so, Scope 1, 2, 3, okay, Google. So,
Damals hat man noch gegoogelt,
Damals hat man noch gegoogelt, das ist wirklich andere Zeit. Aber am Anfang haben wir beide einfach, also du sitzt dann zu zweit da und überlegst und dann gibt es ein digitales Whiteboard bei Miro und man schiebt ein paar Post-its zusammen und da macht man irgendwie, beide machen alles. Und irgendwann kriegst du natürlich so einen gewissen Workflow, wo gar nicht mehr jeder alles machen kann, weil das Volumen zu krass wird. Ne? Also wenn du dann sagst, hey, wir müssen aber jetzt, keine Ahnung, ich habe einmal 150 Content Creator angeschrieben und gefragt, ob die Bock haben mit mir über Nachhaltigkeit und keine Ahnung, bei Social Media zu sprechen. So, kannst du dir vorstellen, Response-Rate eher low. Aber du kannst nicht sagen, ja, du machst 75, ja. Sondern dann sitzt du halt einfach anderthalb Tage da und schreibst 150 DMs, bis die Plattformen sagen, hör mal, bist du ein Bot oder bist du ein Mensch? Ja? Mhm. Und dann hast du natürlicherweise selber dann die Gespräche und dein Co-Founder halt nicht und der macht dann andere Sachen in der Zeit. Und so sortiert sich das irgendwann. Aber wir haben sehr lange Sachen irgendwie parallel gemacht. Mhm. Und nachher hat sich dann eher herausgestellt, wer ist eigentlich, keine Ahnung, mehr für die Außenkommunikation und Sales und solche Sachen zuständig. Und mein Co-Founder hat sich dann eher um Produktthemen gekümmert, das Aufbereiten und Finalisieren des Berechnungsmodells mit dem Partner, den wir da am Start haben. Also dann so, ich sag mal, die nach innen gekehrten Produktthemen. Ja. Ich war dann eher so Kommunikation, Sales und sowas.
Wie wichtig war das? Weil du bist ja eben auch, du bist ja nicht nur das oder das ist nur... Du bist ja auch ein Creator, das ist immer so ein Begriff. Und kam das da mit und auf der Erkenntnis, ohne das wird es gar nicht gehen?
Ja.
Oder war das ist einfach random passiert? Oder ist das so wieder in den
das ist halt
in Patrick-Move? Wir hatten so reingestolpert.
Ja, man stolpert so rein. Ja. Und ich finde das macht eigentlich am meisten Spaß, rückblickend, dass man Sachen anfängt. Also zum Beispiel, als wir Klima und so angefangen haben. Ja. Und es war klar, wir wollen sowas wie den grünen Haken auf Plattformen bringen, die sich eigentlich nicht um Nachhaltigkeit scheren. Mhm. Das war so die Vision. Was wäre, wenn, keine Ahnung, Lexware nicht den blauen Haken hat, sondern den grünen und alle Follower wissen, okay, Lexware kompensiert die CO2-Emissionen, die durch den Content und die Kampagnen passieren.
Ja.
Das war die Vision. Super einfach. Ist crazy.
Ja.
Ist lang noch nicht passiert, ja, weil natürlich wir mit den Plattformen ist gerade wie es ist. Ja? So. Aber wir haben andere Wege gefunden und so weiter. Und dann hast du aber irgendwann die Hypothese, naja gut, wir können jetzt aber nicht als Menschen, die gar keine Connections in Marketing und Nachhaltigkeit und überhaupt haben, einfach da so herkommen und sagen, so, wir machen das jetzt alles nachhaltig, wer macht mit? Sondern wir müssen ja Teil der Industry werden. Wir müssen ja auch Content-Creatern und Agenturen zeigen, dass wir auch irgendwie verstehen, was deren Game ist.
Ja.
Und von Anfang an war für uns klar, dass wenn wir das machen, müssen wir auch selber zu Creatern werden.
Ja.
Also wir müssen selber bei LinkedIn Content machen. Wir müssen selber bei TikTok, bei Instagram stattfinden. Wir müssen auch spüren, was die Menschen dann da draußen, die nachher bei uns Kunde sein sollen oder Kundin sein sollen, auch spüren.
Mhm.
Und das war ein krasser Struggle, weil wir haben es vorher nicht gemacht. Mhm. Ne? Also okay, wie schreibt man jetzt LinkedIn-Posts oder damals war TikTok halt noch viel kleiner, als es jetzt ist. Ja, da war so, ja.
So wie in Deutschland.
Ja, ja genau. Ja. Da haben wir so gedacht, ja, machen wir so ein bisschen Klima-Education bei TikTok. So. Einen Tag später hatten wir so die erste Morddrohung in den Kommentaren.
Ehrlich?
Ja, das ist total crazy. Nein, komm. Ja, wirklich, weil so irgendwie.
Das hätte ich jetzt gar nicht gefragt. Habt ihr so Hater?
Ja, klar.
Ja?
Also voll. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wann genau das ausgestrahlt wird, aber vor wenigen Tagen ist der ADAC-Vorstand zurückgetreten, weil er gesagt hat, jo, wir müssen halt in der Automobilindustrie auch gucken, dass wir nachhaltig werden. Mhm. So, nur um mal zu zeigen, in welcher Zeit wir gerade leben. Ja. Und jetzt haben wir vor knapp über 3 Jahren angefangen und als wir die ersten TikTok-Videos gemacht haben, war so die Idee, hey, guck mal, wir machen irgendwie Social Media nachhaltig.
Ja.
Lass mal so die nachhaltige Education-Stimme auf den Plattformen werden. Haben wir dann schnell verworfen, weil du hast einfach durch, hey, Nachhaltigkeit ist wichtig, weil so also Top-Level-Education hast du halt einfach nur diese ganzen Schwurbler angezogen. Also du hattest nur Kommentare mit, ey, keine Ahnung, sucht euch die nächste Brücke und springt runter, ist alles Quatsch, was ihr hier labert, die Erde war vor 1000 Jahren schon genauso heiß und so, weißt du, also... Kannst du nicht gegen ankämpfen.
Ja, aber wie seid ihr damit umgegangen? Das ist ja nicht so, also ihr habt, also auch du jetzt persönlich mal, du hast ja gestartet, das hast du ja vorher nicht gemacht, oder? In der Form. Das heißt, deine ersten, also ich es richtig verstanden habe, deine ersten Begegnungen in diesem ganzen Social-Media-Umfeld waren eigentlich mit wohlwollend formuliert negativen Kommentaren. So bist du quasi groß geworden da. Wie hast du das ausgehalten? Ich meine, das trifft ja schon... oder?
Ich hatte eigentlich nie so große Probleme mit dem Beginn von Klima und so und dann damit öffentlich werden, hatte ich wie so eine, wie so ein neues Level an der Identität, weil ich hatte vorher das Gefühl, dass ich, wenn Leute mich irgendwie kritisiert haben, dass ich das so persönlich genommen habe.
Ja.
Und ab Klima und so und ab dieser Klarheit, warum ich das mache, ab der Klarheit, warum jedes Content-Piece Teil dieses größeren Whys ist,
ja,
war das so, ja,
kann man nicht kaputt
keine
machen
Ahnung, ich, also, ja. Ja, also beleidige mich, ist mir doch scheißegal, ich gehe weiter. Ja. So, du kannst mich hier nicht abbringen. Ja.
Hast du eine Methode dafür? Weil das ist, was du beschreibst auf dem Thema, letztes Jahr so eine Creator-Studie, da war ich schon ein bisschen immer noch, ich glaube 27% waren es, die schon Burnout hatten, sondern genauso auch so, sicherlich ist jetzt auch so ein Einfluss, wenn du eben viel Negatives reinkriegst, das braucht ja schon eine gewisse Resilienz und auch Stärke oder diese tiefe Leidenschaft und Glauben, was ich tue, ist egal was ihr sagt, ich ziehe es jetzt durch.
Ja.
Ist schön gesagt, aber hast du da Methodik oder bist du einfach so stark als Typus, wo du merkst, das prallt echt einfach ab?
Also ich glaube, man lernt auch dazu, ne? Also du wirst jetzt nicht geboren und das erste Mal, wenn du quasi Widerspruch bekommst, bist du so, ja, hier Spiegel oder, ne? Also das muss man sich auch irgendwie antrainieren und keine Ahnung, ich hatte aber, glaube ich, in meinen Jobs davor immer wieder Situationen, wo ich halt auch irgendwie angeeckt bin, wo ich eine klare Haltung zu Themen hatte und dann das auch von Vorgesetzten irgendwie nicht geteilt wurde und so. Also ich hatte Erfahrung damit, auch in Meetingräumen mit erfahrenen Menschen zu sitzen, die mir dann sagen, nein, das siehst du falsch. Und ich habe gesagt, okay, dann sind wir unterschiedlicher Meinung. Jetzt hat sich das einfach ein bisschen in den digitalen Raum übertragen. Ja. Und ich glaube, erst recht, wenn Menschen dann im Teil irgendwie persönlich werden, dann war das so, ja. Okay, also das Problem liegt nicht bei mir, sondern offensichtlich bei dir und das kann jetzt auch jeder in den Kommentaren nachlesen.
Gar nicht so einfach zum...
Ja, also ich habe leider keine Methodik. Also ich habe mal ein Video gesehen von irgendeinem komischen Coach, können wir jetzt drüber streiten, aber ich fand das Bild eigentlich ganz cool, dass wenn ich jetzt sage, ey, also deine blauen Haare, die gehen gar nicht, dann sagst du ja auch nicht so, oh Mann, das trifft mich jetzt, ne? Weil du hast halt keine blauen Haare.
Ja, gar keine.
So.
Also, ja,
macht gar keinen
verstanden.
Sinn.
Ja, ja, klar.
Ja? So. Und was ich dann eher schwierig finde, ist die Tatsache, wenn Leute inhaltlich versuchen, da sozusagen zu widersprechen.
Ach, spannend. Also
dass,
persönlich
dass sie
kannst
mich,
du trennen.
Genau,
aber
dass sie mich in meiner Rolle so anzweifeln.
Ja.
Das finde ich schwieriger, wo ich dann das Gefühl habe, und ich glaube, das ist so, das ist so die höchste Stufe von, wie resilient ist man. Ja. Wenn Leute einem so, wie soll ich sagen, wenn man das Gefühl hat, die verstehen mich einfach nicht. Das finde ich ganz schwierig zu ertragen.
Mhm.
Also wir hatten mal den Fall, wir machen dann auch viel Vorträge und Education auch in Agenturumfeldern, ja, weil die kommen eigentlich mit Nachhaltigkeit nicht irgendwie in Kontakt. Und dann kommen wir halt hin und sagen, hey, guck mal, so sieht's aus und das ist voll wichtig. Und Nachhaltigkeit nicht nur in der Autoindustrie oder beim Stahl, sondern auch im Marketing. Und Social Media ist so und das ist viel und da müssen wir was machen, hier ist eine Lösung.
Mhm.
Und dann hast du regelmäßig Leute im Publikum, die Rückfragen stellen, wo du dir denkst, ja, okay, also wo hast du das her?
Ja.
Bis zu Leute, die sagen, also Klimawandel gibt's doch gar nicht.
Mhm.
Und dann stehst du da vorne und bist so für die der Robert Habeck der Marketingindustrie. Und auf einmal musst du so Politik verteidigen.
Ja.
Und dann denkst du so, Digga, ganz kurz mal eben, dann sprichst du eigentlich zu ihm und widersprichst der Person, die die Frage stellt, gibt's eigentlich Klimawandel? Weil du musst dann halt dich darum kümmern, dass die Leute, die im Publikum sind, halt nicht abdriften.
Ja, ja,
ja. Und das sind halt so Rollen, in denen man sich dann eigentlich gar nicht erwartet. Und was mir dann echt teilweise schwerfällt, weil du hast diese persönliche Erfahrung, dass meine Eltern, meine Verwandten erfahren haben, wie das ist, wenn Klimawandel dir in die Fresse schlägt.
Ja.
Und dann ist dein Leben nicht mehr das Gleiche.
Ja.
Das ist innerhalb von Minuten verändert sich das. Und dann kommt da irgendein dahergelaufener Vogel und sagt so, das gibt's nicht. Und ich zweifle an deinem Berechnungsmodell und ich zweifle an der Arbeit, wo du die letzten 3 Jahre Herz, Blut, Schweiß, Tränen reingesteckt hast.
Ja.
Das ist beschissen. Das
geht dann schon dran, ja.
Das ist eher so, was triggert, als jetzt irgendein komischer Typ, der bei TikTok mit irgendeinem Pseudonym schreibt, ich finde dich scheiße.
Ist es schlimmer oder besser geworden, jetzt innerhalb der 3 Jahre? Ist es leichter für euch, die Themen, also ein Verständnis, oder dreht es gerade wieder? Was ist da deine Wahrnehmung?
Oh, ich finde, das schwankt sehr. Mhm. Es ist, glaube ich, einfach auch konstant gleich schwer. Mhm. Weil du hast halt so, ich glaube, du hast so einen Mix, der sehr emotionalisiert und auch immer bei mir dann wieder mich sehr emotional werden lässt. Mhm. Dieses Gefühl von, wir müssen darüber nicht diskutieren. Mhm. Also 99,9% der WissenschaftlerInnen, die in dem Bereich arbeiten, sind sich einig.
Ja.
Die Prognosen sind klar. Die Modelle, die in den 90ern die Zeit jetzt vorausgesagt haben, die treffen zu. Also das passiert.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass auch die zukünftigen Modelle genau das widerspiegeln, was die Zukunft da, sie ist sehr hoch.
Die Fakten sind glasklar so, und genau, die Emotionen.
Und, genau, und jetzt so, stecke ich als, mit meinem Mitgründer, ja, als, wir sind zwei Menschen, die, die was gebaut haben, was so auf der Welt auch nicht wieder existiert.
Ja.
Und du kommst jetzt daher und sagst, deine Zahlen sind zu hoch, mit welcher Begründung?
Ja.
Du sagst einfach nur, nee, das kommt mir sehr hoch vor. Ja, hast du die letzten anderthalb Jahre da reingesteckt,
und dann wird
um das so, auszurechnen? Ja. So, ich glaube nicht. Und das ist einfach so ein Mix, wo man teilweise, also die Dringlichkeit ist hoch des Problems. Das ist ein extrem großes Problem. Ich habe eine extrem komplizierte Lösung in der Tasche und dann kommt jemand und sagt, nee, das ist falsch. Wirklich ist, so.
So im Großen und Ganzen falsch.
Ja, also ich habe selten was erlebt, was mich so tief dann trifft und auf eine Art wütend und traurig macht. Als diese Mischung, ich stehe irgendwo, versuche Leute zu educaten, ich kriege kein Geld dafür. Das ist häufig abends irgendwie um 7 Uhr und danach dann noch Getränke und dann kommen die Leute alle zu einem und dann beantworte ich alle Fragen und mache fast politische Arbeit. Und dann kommt irgendwie so ein Hirni und meint, nee, so was, ist nicht.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, es geht auch jeder Unternehmer und jeder Unternehmer kann es auch, wenn es da, wo die Leidenschaft ist, ist man natürlich auch angreifbar. Eine Frage noch zum Business, das interessiert mich auch. Kannst du kurz mal sagen, was das Geschäftsmodell ist, wie Klima und so? Also wie macht ihr sozusagen Umsatz oder was?
Also wir haben zwei Kundengruppen.
Ja.
Wir verkaufen an Brands direkt und wir verkaufen an Agenturen.
Mhm.
An Agenturen haben wir so ein Retainer-Modell. Das heißt, wir befähigen Agenturen, ihren Brandkunden auszuweisen, wie viel Emissionen verursacht wurden durch deren Kampagnen.
Ja.
Und mit Brands direkt arbeiten wir mehr auf dem strategischen Level. Das heißt, wir schauen alle halbe Jahr oder einmal im Jahr rein, was sind eure Marketing-CO2-Emissionen und wie können wir Nachhaltigkeit mit Marketing-Performance vereinen.
Okay.
Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo man einfach in den Daten, wenn man sich hinsetzt und die einmal auswertet, zusammen mit den Nachhaltigkeitsdaten einfach erkennt, hey, das macht sowohl aus Marketing-Sicht keinen Sinn und es ist auch einfach komplett die CO2-Schleuder.
Ja.
Lass es einfach so. Ja, also keine Ahnung, Kampagnen, die komplett beschissen performen, wo sich aber keiner die Zeit genommen hat, zu sagen, hey, lass mal abstellen.
Ja.
Oder was wir häufig sehen, Plattform-Mix, keine Ahnung, du machst sehr viel auf YouTube, die Reichweite auf YouTube ist aber vielleicht sehr gering, du hast aber dann, keine Ahnung, am besten noch irgendwie, die Videos sind 4K bereitgestellt, was eh fast keiner abspielt, weil du dann siehst, 60% der Leute gucken das auf dem iPhone, ist der Bildschirm so klein, da brauchst kein 4K, dann hast du aber das Vierfache an CO2-Emissionen verursacht, als wenn du es einfach als HD hochlädst. Also das sind einfach so Sachen.
Einfach Mittel ohne einen Nachteil eigentlich zu haben.
Genau, wo wir halt sagen, hey,
auch, oder die Creator. Genau,
das ist ein Weg, wo wir deine Marketing-Performance vielleicht sogar verbessern können, haben wir mit Yellow eine schöne Case-Study, wo wir einfach zeigen können, hey, Marketing-Performance besser, Emissionen um, ich glaube, keine Ahnung, 20% runter.
Können wir in die Shownotes packen, dass man immer so ein paar, muss ich informieren, weil das ist schon stark, was ihr da auf die Beine stellt. Wie immer, ihr könnt jetzt gerade noch weiterreden, muss ich sagen, macht mega Spaß mit dir. Ich finde ich auch hochinteressant, ist natürlich auch du hast ein mega wichtiges Thema und man merkt und spürt die Leidenschaft, die dahinter ist. Also bei mir kommt es klar an.
Das ist schön,
muss man echt sagen, und das, also Hut ab davor. Eine Frage stelle ich immer so zum Schluss, wenn man über dich einen Film drehen würde, was wären denn, und du darfst dir das wünschen, was wäre denn der Titel, wie müsste denn dieser Film heißen?
Boah.
Der ist natürlich CO2-neutral, das meint sich, aber der, aber hast du da, fällt dir was ein, wie der heißen müsste?
Also vielleicht, um erstmal weiter noch Bedenkzeit zu bekommen. Ich habe so Jahresmottos. Das kann ich nur jedem empfehlen, anstatt sich so Jahresziele zu setzen. Mir hilft es, so ein Motto im Jahr zu haben und immer wieder zurückzukommen und zu sagen, gehe ich jetzt wieder, gehe ich links oder rechts, um dieses Jahresmotto zu erfüllen?
Ja.
Und ich hatte zum Beispiel, letztes Jahr hatte ich so das Motto irgendwie so Take-off, wie so ein Flugzeug, was jetzt abhebt.
Ja.
Und das war sehr viel verbunden mit, okay, dann muss ich jetzt halt auch so Mainstream-Kommunikation machen, habe sehr viel Instagram und TikTok gemacht, was unabhängig von meinem Business passiert. Und jetzt zum Beispiel dieses Jahr, also wenn es jetzt einen Film gäbe, nur über wie ist das Leben von Patrick 2026.
Also der Frame ist mal in ein Jahr.
Genau, in ein Jahr. Mein Motto dieses Jahr ist Schnitzchor. Also weil mein Nachname ist ja Schnitzler und Schnitz ist immer so ein bisschen so ein Spitzname. Und das ist Schnitzchor, weil ich einfach das, wo ich jetzt gut drin bin, was ich für mich gefunden habe, wo ich einen Unterschied machen kann, mehr machen will und einfach Sachen, die links und rechts von mir gemacht werden mussten, einfach abgeben will, weil ich nicht der Beste bin, weil ich die Zeit haben will, um zu sagen, jetzt ist so Schnitz-Hardcore-mäßig, jetzt kommt das durch, was ich wirklich gut kann und das wird auch jetzt quasi skaliert sozusagen, wenn man Unternehmersprache bleibt, wäre das Motto für das Jahr Schnitzchor. Aber ich glaube, um so einen Filmtitel zu haben, vielleicht wäre es einfach so Change. Weil ich glaube, Wandel ist immer, du kannst jedes Jahr an denselben Urlaubsort fahren. Jedes Mal wird der Urlaub anders sein, weil du als anderer Mensch dahin kommst, weil sich der Urlaubsort ein Jahr lang verändert hat. Und ich glaube, das ist eigentlich eine schöne Sache und da sollten wir nicht vor zurückschrecken, sondern die Chance daran sehen.
Total. Patrick, ganz, ganz vielen Dank für die ganzen Insights. Ich habe einen guten Blick jetzt, was dich treibt. Also Schnitt 2 kenne ich jetzt auch. Das hat richtig Spaß gemacht und ist natürlich auch toll, was ihr macht und auch völlig nachvollziehbar. Auch in deinem Werdegang dann, wo man sagt, okay, jetzt versteht man und das ist halt ein mega wichtiges Thema oder ihr, dass ihr da vorwärts treibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich super freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Es sind wahnsinnig viele spannende Geschichten immer wieder und ihr habt es erstmal bei Patrick gehört. Es geht wirklich das dahinter und ich denke auch Patrick, wie alle anderen auch schon im Podcast, sind irgendwie auch Vorbilder und hoffentlich animiert, selber was zu machen, was auch immer das ist und welche Selbstständigkeit euch immer treibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.